Ja, ich mache jetzt weiter, wo ich vor ein paar Wochen aufgehört habe. Das Wort für heute steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 28 bis Kapitel 8, Vers 17. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Da waren die Menschenmengen tief berührt von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie jemand, der Vollmacht hat, der Autorität hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber vom Berg hinabging, da folgten ihm große Menschenmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam. Er fiel vor ihm nieder und er sagt: Herr, wenn du willst, du kannst mich reinmachen. Und Jesus streckte seine Hand aus. Er fasst ihn an und er sagt: Ich will, sei gereinigt. Und sofort wurde sein Aussatz reingemacht. Und Jesus sagte ihm: Sieh zu, nimm dich in Acht, es irgendjemand zu sagen, sondern du musst gehen. Zeig dich dem Priester und bringe die Opfer, von denen Mose gesprochen hat, geschrieben hat, ihnen zum Zeugnis. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, da kam ein Hauptmann zu ihm. Der flehte ihn an und sagt: Herr, mein Kind liegt zu Hause da nieder. Er ist gelähmt und er wird furchtbar gequält. Und er sagt ihm: Ich komme. Ich werde ihn heilen. Und der Hauptmann antwortet ihm und sagt: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sondern gebiete nur durch ein Wort und dann wird mein Kind gesund werden. Ich bin nämlich auch ein Mensch unter einer Autorität und ich habe selber Soldaten unter mir und ich sage diesem: Geh dorthin, und dann geht er. Und einem anderen sage ich: Du musst kommen, und dann kommt er. Und meinem Diener: Mach das. Und dann macht er das. Und als Jesus das hörte, staunte er und sagte denen, die ihm nachfolgten: Amen. Ich sag euch, ich habe nicht einen einzigen mit einem so großen Glauben in Israel gefunden. Aber ich sage euch, viele werden von Osten und von Westen ankommen und zu Tisch sitzen mit Abraham und Isaak und Jakob im Königreich des Himmels. Aber die Söhne des Königreichs, die werden hinausgeworfen werden in die Finsternis weiter draußen. Dort werden das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sagte dem Hauptmann: Du musst gehen. Wie du geglaubt hast, so wird es dir geschehen. Und das Kind wurde geheilt in jener Stunde. Und als Jesus ins Haus des Petrus kam, sah er dessen Schwiegermutter im Bett da niederliegen und sie hatte Fieber. Und er fasste ihre Hand und dann ließ das Fieber sie los. Sie wurde auferweckt und sie bediente ihn. Als es aber Abend geworden war, brachten sie ihm viele Dämonisierte und er trieb die Geister aus durch ein Wort und er heilte alle Leidenden. Dadurch sollte erfüllt werden, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde, der spricht: Er hat sich persönlich selbst unsere Schwachheiten angenommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Ja, ist ein bisschen längerer Text, aber der gehört zusammen vom Gedanken, von dem, was Matthäus hier unter der Leitung des Geistes Gottes uns deutlich machen will. Als Jesus diese Worte vollendet hatte, so fängt das an. Was waren das für Worte? Es ist das, worüber wir jetzt 2 Jahre gesprochen hatten, das, was wir als die Bergpredigt kennen. Das waren diese Worte, die Jesus beendet hatte. Manche übersetzen, als er die Rede beendet hatte, aber es sind die Worte. Es kommt auf die Worte an. So wie 1500 Jahre vorher Mose auf dem Berg Sinai ging und die Worte Gottes empfing, um die Worte Gottes dem Volk zu sagen. So war Jesus, der Sohn Gottes, auf diesen Berg gegangen und hatte die Worte geredet, die Gott ihm gegeben hatte. Und als Mose dann diese Worte Gottes aufschrieb, die 10 Worte heißt es wörtlich, das ist 2. Mose 34, glaube ich, die 10 Worte, 10 Gebote, das sind ja mehr als nur 10 einzelne Wörter. Und das ist gemeint, Jesus hat die Worte vollendet, er hat zu Ende gesprochen, aber jedes Wort ist wichtig. Er hat etwas Vollendetes, etwas Abgeschlossenes uns in diesen 10 Geboten, die wir in der Bergpredigt finden, uns gesagt. Ich wiederhole die jetzt nicht mehr, wir haben nicht so viel Zeit, aber es waren 10 Gebote. Na, ich wiederhole sie doch. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst dein Wort halten, ja sei ja, nein sei nein. Du sollst dich auch von bösen Menschen nicht abwenden, du sollst für deinen Nächsten beten. Wenn du deine Gerechtigkeit übst, das heißt, wenn du spendest, wenn du betest, wenn du fastest, tu das nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Tu das zwischen dir und dem Vater im Himmel. Du sollst dir Schätze im Himmel sammeln. Sammel sie nicht auf der Erde. Du sollst nicht richten. Du sollst bitten, du sollst suchen, du sollst anklopfen. Und das Letzte war, du sollst dich hüten vor falschen Propheten. Das hatten wir letztes Mal. Das sind 10 Gebote, die auch jedes Mal wie ein ganz, ja, als ein scharfer Imperativ formuliert sind. Als Jesus das vollendet hatte, was passiert? Was jetzt passiert, das wird jetzt in diesem Tag, der hier beschrieben wird, Matthäus packt das in einen Tag zusammen. Von dem Zeitpunkt, wo er hinabgeht vom Berg, bis zu dem Abend, da waren die Menschen tief berührt. Das Wort Gottes ist nicht nur einfach eine Lehre. Das sind nicht nur fromme Worte. Die Worte Jesu, es sind die Worte Gottes, berühren das Herz ganz tief. Das ist, was gemeint ist hier. Sie gehen bis in die Tiefe unseres Wesens. Gott spricht durch sein Wort. Da waren sie berührt. Das hatte einen Grund. Die Lehre Jesu war eben eine Lehre, die Autorität hatte. Andere übersetzen Vollmacht, ist dasselbe. Sie spürten die Menschen, das, was Jesus sagt, diese Worte, die gelten, die haben Kraft. Das ist Autorität dahinter. Das ist nicht nur frommes Gerede. Das ist nicht bla bla. Das ist nicht das, wie die Schriftgelehrten lehren. Hatten denn die Schriftgelehrten keine Autorität? Waren sie nicht Sabbat für Sabbat unterwegs, um in den Synagogen das Wort Gottes zu predigen? Hatten sie nicht immer die ersten Plätze in der Synagoge und bei den Festmählern saßen sie immer schön vorne? Hatten sie nicht besondere Gewänder? Waren sie es nicht gewohnt, dass man sie Rabbi, Vater nannte? Respekt genossen sie. Ja, sie hatten eine gewisse Autorität, aber sie hatten nicht das, was die Menschen spüren, wenn Jesus sprach und wenn Gottes Wort wirklich redet, das ist eine andere Form von Vollmacht, von Autorität, die tief in das Herz geht. Die Schriftgelehrten, das wirft Jesus ihnen später vor, das ist Matthäus 23, wenn sie lehrten, luden sie große Lasten auf die Schultern der Menschen. Sie schnürten dicke Bündel und legten sie den Menschen auf die Schultern. Aber selber waren sie nicht bereit, einen kleinen Finger zu rühren, um diese Lasten zu tragen. Und die Lehre Jesus war anders. Es war eine andere Vollmacht. Es war eine andere Kraft. Und wir wollen uns mal anschauen, was war das denn für eine Kraft? Und möge Gott uns mehr Verkündigung schenken mit dieser Kraft, wo Herzen berührt werden, wo das Wort Gottes etwas tut. Was ist das Erste, was passiert? Jesus kommt vom Berg herab und schau, siehe, also guck mal hin, ungewöhnlich, da kommt ein Aussätziger. Ja, das konnte man sehen. Er trug seine Haare wie ja, die wildesten Rasterlocken. Seit Jahren nicht mehr gekämmt. Er durfte die nicht kämmen. Der Bart, der hing ja bald bis auf die Knie runter. Zottelig. Das Gesicht hatte ein Tuch davor, wie so ein Bandit. Und er rief, unrein, unrein, unrein. Wenn nur Menschen in die Nähe kamen, da sah man sofort, das ist ein Unreiner, ein Aussätziger, das ist ein Unreiner. Was hat der gemacht, der Mann? Warum war er unrein? Eines Tages spürte er oder sah er auf seiner Haut, vielleicht am Arm, am Bein, am Bauch, irgendwo, sah er einen kleinen Fleck. Da war so eine Erhöhung. Manchmal war es auch eine Vertiefung, es war unterschiedlich. Das war so weißlich oder so rötlich, rötlich-gelb, manchmal weißlich. Da stimmte was nicht mit der Haut. Und da musste er zum Priester gehen. Und da wurde das genau untersucht. Das wird alles sehr detailliert beschrieben in 3. Mose Kapitel 13. Um festzustellen, hier ist Aussatz. Und der Aussatz war ein Bild oder ein Ausdruck von Unreinheit. Und wer als Unreiner galt, dieser Aussatz hatte, und da konnte er nichts dafür, das hat er nicht gemacht, der durfte nicht mehr in die Stadt, der durfte nicht mehr in seine Familie, der musste sein Haus verlassen, der lebte außerhalb der Stadt, für sich alleine. Und dann musste er sich so, ja, mit solchen Haaren herumlaufen, mit so einem Bart, also Frauen da nicht, aber die waren auch schon mal aussätzig, mit diesem Tuch vor dem Gesicht. Und immer schreien. Und so einer kommt. Schau mal, wer da kommt. Jesus begleitet von Menschenmengen. Und da kommt er. Das war nicht zu übersehen. Und er fällt nieder vor Jesus. Und das war die erste Reaktion, die erste Wirkung, die uns Matthäus hier beschreibt unter der Führung des Geistes Gottes. Was hat das Wort Jesu bewirkt? Dass ein Aussätziger, einer, der wusste, ich bin ein Sünder, ein Unreiner. Ich habe kein Anrecht auf die Gemeinschaft mit Gott. Ja, ich darf auch noch nicht mal zu den Menschen. Ich bin draußen. Ich bin erledigt. Ich bin fertig. Der kommt und er fällt vor Jesus nieder. Jesus verkündigt und es bewirkt in den Herzen, dass Menschen zu Jesus kommen. Wir haben eine Predigt gehört, mit dem Finger zeigen oder die Hand ausstrecken. Da ging es um Tamar, eine Philisterin, eine Kanaanäerin. Da war Inzest im Spiel, Prostitution, da ging alles drunter und drüber. Und so einer kommt, ein Aussätziger, und er hat eine seltsame Bitte. Er sagt nicht, mach mich rein oder heile mich. Er sagt, Herr, wenn du willst, wenn du willst, du kannst mich reinmachen. Er hat nicht darum gebeten. Aber er merkte eins, oder zweierlei merkte er. Er merkte, mit dem Zustand, der in meinem Herzen ist, kann ich nur noch eins tun. Und das ist die Wirkung der Vollmacht, der Autorität der Worte Jesu. Er schmeißt sich vor Jesus vor die Füße. Das ist das. Wenn Predigten Menschen von Gott wegjagen und sie nur noch weglaufen und sich schlecht fühlen, dann stimmt was nicht. Und sie meinen, ich muss noch mehr machen, noch mehr leisten. Nein, dieser Mann übertritt hier sogar Regeln, biblische Regeln. Durfte er gar nicht in die Menge kommen, macht er aber trotzdem, weil er eine ganz tiefe Sehnsucht hatte. Und das hat das Wort Gottes, das Wort Jesu bewirkt. Er kommt zu Jesus, er wirft sich nieder und sagt, wenn du willst, du kannst das, willst du, wenn du willst. Es war nicht eine Frage, ob er wollte. Es war nicht eine Frage, wie gut er sich verhält, ob er jetzt irgendwie ganz bewusst was falsch gemacht hatte oder so. Es lag am Willen Gottes und das hat er erkannt. Wenn du willst, Herr, du kannst mich reinmachen. Und dann schaut, ihr wisst ja, wie es weitergeht, was passiert. Jesus streckt seine Hand aus, wird ja ausdrücklich so gesagt, und was macht er? Er packt ihn an. Nein, nicht mit der Fingerspitze. Er fasst ihn an. Er hält ihn. Meine Güte, Herr, das ist ein Aussätziger. Ein Aussätzigen durftest du doch nicht berühren. Und wenn der Aussätzige irgendwo drauf saß, dann durfte sich da keiner mehr draufsetzen, sonst wurde er auch aussätzig. Nein, einen Aussätzigen, den berührt man nicht. Einen Aussätzigen kommt man nicht zu nah. Da will man sich nicht kontaminieren, da will man sich nicht anstecken. Da will man nichts mit dieser Unreinheit zu tun haben. Und was macht Jesus? Er streckt seine Hand aus, er packt ihn an. Dieses Wort bedeutet etwas verbinden. Jesus verbindet sich mit ihm, wie wir gesungen haben. Da war so ein schönes Lied, das hat mich sehr berührt vorhin. Das Brot, nimm das Brot. Ja, das bin ich. Ja, wie du das Brot isst. Es wird ein Teil in deinem Körper. Jesus verbindet sich. Er verbindet sich mit ihm. Er fasst ihn an. Und damit hat er Teil an der Unreinheit. Da passiert was. Das Wort Gottes, wenn es ins Herz kommt, da passiert was. Das berührt dich. Da ist Jesus selber da. Er ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Oder in der Offenbarung. Dann sieht Johannes, wie Jesus kommt. Und der Name von ihm ist das Wort Gottes. Jesus, das Wort Gottes. Jesus kommt. Er packt ihn an. Und er sagt, ich will, dass du rein bist. Ich will das. Ist das nicht schön? Hat der Mann nicht vielleicht daran gezweifelt, dass Gott ihn vielleicht verstoßen hat? Dass er deshalb unrein ist, weil Gott mit ihm nichts zu tun haben will? Ich bin krank, warum? Ja, ich habe bestimmt was falsch gemacht. Ja, Gott mag mich nicht. Gott straft mich. Das ist in unseren Köpfen. Und Jesus sagt, ich will das. Ich will, dass du rein bist. Ich will, dass du Gemeinschaft mit mir hast. Ich pack dich an. Nein, ich sage nicht, ich laufe nicht weg. Ich fasse dich nicht mit der Pinzette an. Ich pack dich an, ganz, ganz feste. Und sofort wurde der Mensch von seinem Aussatz gereinigt. Das hat er nicht selber gemacht. Das passiert an ihm. Durch? Ja, wodurch? Weil Jesus ein Wort gesprochen hatte und gesagt hatte, ich will, sei gereinigt von deinem Aussatz. Und dieses Wort hatte diese Kraft und hat ihn gereinigt. Und dann sagt Jesus was ganz Erstaunliches, das uns helfen soll, das ein bisschen bildlich zu verstehen, was hier passiert. Man überliest das so schnell. Und, oh ja, da berührt den, packt den an und so. Das hat er ja oft gemacht. Und dann war das okay. Aber er sagt, jetzt pass auf. Du darfst das jetzt keinem sagen, wäre ja naheliegend gewesen, dass er sich jetzt ja ins Bad der Menge stürzt. Sag, guck mal, was Gott an mir getan hat und so. Jetzt sagt nein, du musst jetzt gehen. Du musst gehen, zeig dich dem Priester und bring die Opfer, von denen Mose geschrieben hat. Das ist 3. Mose Kapitel 14, ganz langes Kapitel, ihnen zum Zeugnis. So, er macht sich jetzt also auf den Weg. Er hört auf das, was Jesus sagt. Ja, die Worte Jesu sollen befolgt werden. Das heißt auch, dass sie Autorität haben. So, und er geht von oben Galiläa am See Genezareth bis hinauf nach Jerusalem. Das war mehrere Tagesreise. Und dort bleibt er vor der Stadt. Der Priester muss geholt werden. Er durfte noch nicht in die Stadt. Und der Priester kommt heraus, guckt sich die Sache an. Ja, das sieht gut aus. Da scheint was heile geworden zu sein. Dann lässt sich der Priester 2 Tauben bringen. Und ein Tongefäß. Und ein Stück Zedernholz. Das ist ein rötliches Holz. Und etwas Karmesin. Das ist eine blutrote Farbe. Und so ein Zweig, ein Isop, sowas wie Ginstersträuchlein, ein Zweiglein. So, und was macht er jetzt? Er nimmt diesen einen Vogel und tötet ihn. Das war nicht schön. Und zwar tötet er ihn über einem fließenden Wasser, ein Bächlein oder so. Es sollte fließendes, lebendiges Wasser sein. Und er tötet diesen Vogel über einem Tonkrug und er lässt das Blut in diesen Tonkrug hinein. Ja, schon ein bisschen ekelig. Und dann nimmt er das Zedernholz, dieses rötliche Holz, und er tut dieses Holz in diesen Tonkrug hinein, über dem fließenden Wasser. Und dann tut er dieses blutrote Farbstoff noch rein, Karmesin. Und dann nimmt er diesen Isop, dieses Sträuchlein, taucht den ein und besprengt 7-mal mit diesem Blut. Das war so blutrot, das war so tiefrot, wie es nur irgendwie geht. Und besprengt diesen Mann 7-mal. Komisch, ne? Komisch. Herr, warum? Also, das ist ein spezielles Opfer, ne? Komisch. Das machte der Priester alles. Da musste der Mann selber gar nichts tun. Zedernholz, das steht für das Kreuz, ein Sinnbild, auch rötlich. Karmesin, blutrot. Und wenn eure Sünden blutrot sind, wenn sie rot sind wie Karmesin, das ist ja Jesaja 1, Vers 18, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie weiß werden wie Wolle. Ja, das ist das. Es ist voller Symbolik und es spricht alles von dem, woran wir uns erinnert haben. Und dann nimmt er den lebenden Vogel und er taucht ihn in das Blut. Das kannst du nachlesen, 3. Mose 14, da steht das. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was durcheinander gebracht, also es ist kompliziert. Und dann lässt er diesen Vogel in die Freiheit, lässt ihn laufen. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Bild? Freiheit, Vergebung, Reinigung von meinen Sünden. Herr, wenn du willst, du kannst mich reinmachen. Du kannst das. Und dann, nachdem das passiert ist und er reingesprochen ist, dann soll er sich waschen, er soll seine Kleidung waschen, er soll sich sämtliche Haare abschneiden, sogar die Augenbrauen, und dann soll er noch mal 7 Tage warten. Und dann muss der Priester noch mal gucken und dann soll er noch mal sich waschen und seine Kleider waschen und noch mal alles abschneiden, was danach gewachsen ist. Und dann muss er 3 Tiere haben. 2 Lämmchen, weibliche Tiere, und einen Schafbock, ein Widder, 1 Jahr alt. Und dann soll er dieses kleine Lämmchen schlachten als Sündopfer. Sündopfer, das sind Opfer, die gebracht wurden für die unbekannte Sünde. Wenn ich aus Versehen irgendwas tue, ja, wir tun viel aus Versehen, wir sündigen viel. Herr, das macht dein Zorn und dein Grimm, dass wir so vergehen, betet Mose, Psalm 19. Ja, denn du stellst unsere Missetaten vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Herr, wenn du Sünde anrechnest, wer kann vor dir bestehen? Keiner. Und das ist das Schuldopfer. Nicht für das, was man extra tut, sondern, ja, mir passiert so viel. Und er soll dieses Schuldopfer bringen. Und dann soll der Priester von dem Blut nehmen. Haben noch was vergessen. 3 Tiere brauchte er. Er brauchte ein bisschen Brot und er brauchte eine Tasse, also einen Krug mit Öl. So, jetzt nimmt er von dem Blut, sprengt nochmal 7-mal auf ihn. Und dann soll er mit diesem Blut sein rechtes Ohrläppchen, seinen rechten Daumen und seine rechte Zehe einreiben. Als Zeichen des Blut ist über diese Menschen. Es reinigt ihn. Dann soll er von dem Öl nehmen und noch einmal auf dieses Blut am Ohrläppchen, am Daumen, an der Zehe tun. Als Zeichen, der Geist Gottes macht rein. Er erfüllt dich, er ist da. Er verändert, er schafft etwas Neues. Und dann sollte noch das Sündopfer bringen und dann noch das Brandopfer. Also das war eine komplizierte Geschichte und danach war er rein. Aber alles das spricht davon, dass da einer ist, der die Schuld wegnimmt und trägt. Das hat einen Preis gekostet. Aber Jesus sagt, ich will. Und die Reinigung, die geschieht durch das Wort. Das Wort, die Vollmacht des Wortes Jesu ist eine reinigende Kraft. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Also, das hat Kraft, das bewirkt etwas. Jesus sagt mal etwas später seinen Jüngern, er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Allerdings einer nicht. Sprach er von Judas. Ihr seid rein wegen dem Wort, das ich zu euch geredet habe. Das Wort reinigt. Oder Epheser 5, Vers 24, glaube ich. So, Jesus sammelt eine Brautgemeinde, Menschen, die zu ihm kommen. Die Gemeinde wie eine Braut. Und dann will er sie sich verherrlicht darstellen, will sie schön machen. Wie macht er das? Durch das Wasserbad im Wort. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen? Um sie sich zu reinigen, sich selber darzustellen, durch das Wasserbad im Wort gereinigt. Dieses Wort Jesu hat eine reinigende Kraft. Es verändert, es schafft etwas. Und dann sagt Jesus noch, also deshalb ist es so wichtig, dass das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, ob es mit Liedern ist oder ob es in der Predigt ist oder so im Reden, dass es in der Autorität Jesu verkündigt wird. Es gibt viel Reden ohne Autorität, ohne diese Kraft. Es hat eher eine zerstörerische Wirkung. Mit Lasten, die Menschen verjagt. Wir brauchen diese andere Form, die Jesus hatte und zu der Jesus seine Leute befähigt, wenn er sie beruft. Es gibt auch manchen Unberufenen. Das andere ist, dass wir selber uns dem Wort Gottes aussetzen, weil es uns reinigt. Da gibt es viele Berichte dazu, wie Menschen das erlebt haben. Aber vielleicht kennst du das auch schon oder kennst jemanden, wo du weißt, ja, als das Wort Gottes sein Herz berührt hat, da hat sich was verändert. Das war eine Reinigung, das war eine Veränderung, da ist innen drin was passiert. Und da sagt Jesus noch ihnen zum Zeugnis. Die Schriftgelehrten wussten, dass in Israel noch nie ein Aussätziger geheilt worden war, außer einem Syrer. Naaman hieß der, oder Naaman. Und sie wussten und sie lehrten, wenn da ein Aussätziger geheilt wird, das kann nur einer tun, der Messias. Und das war auch das Zeugnis, sie hätten jetzt wissen können, der Messias muss es gewesen sein. Denn der Mann ist offensichtlich geheilt worden. So, jetzt geht Jesus weiter. Er kommt nach Kapernaum hinein. Jetzt kommt wieder jemand auf ihn zu, diesmal auch ein Unreiner. Es war ein Offizier, ein Römer, einer, der in den Augen dieses Volkes Israel als Unreiner galt. Deshalb ging ein Jude nie in das Haus eines Unreinen und schon gar nicht eines Offiziers mit dieser Besatzungsmacht der Römer. Hatte vielleicht Blut an den Händen kleben, wer weiß, was da alles war. Und da kommt so einer, der eine Hundertschaft von Soldaten anführte, ein Unreiner. Aber er traute sich. Er hatte gehört von Jesus. Und er dachte, vielleicht geht doch etwas. Herr, sagte er, mein Kind liegt zu Hause. Andere übersetzen, mein Knecht. Er meint seinen Knecht. Aber wenn man eine besondere emotionale Beziehung hatte, sprach man von einem Kind. Ein Knecht wie ein Kind. Einer, der mir am Herzen liegt. Ja, der lag ihm am Herzen, dieser Knecht. Wie das eigene Kind. Und der liegt zu Hause und der ist fertig und der kommt nicht mehr hoch. Und der ist gelähmt. Der ist richtig fertig. Und darauf wird er noch gequält. Und nicht nur gequält, sondern furchtbar gequält. Grausig. Und der Mann kommt und er bringt sein Anliegen vor Jesus. Und Jesus sagt, ich, er betont es ich hier, ich persönlich, ich selbst, ich komme. Ich werde ihn heil machen. Jesus muss kommen. Jesus muss das machen. Und dann sagt der Mann etwas Erstaunliches, er sagt, ach Herr, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Weil er sich plötzlich erinnert und Angst gekriegt hat, Jesus kann doch unmöglich in das Haus eines Unreinen kommen. Und da hat Jesus gesagt, ich komme persönlich. Ich hatte gedacht, naja, vielleicht schickt er nur einen oder so. Aber dann sagt er, du musst nur ein Wort sagen. Sag es bitte nur durch ein Wort. Also gib einen Befehl. Du brauchst nur ein Wort sprechen. Das ist, dein Wort ist Befehl. Und dann wird er gesund. Und dann erklärt er, damit das auch ganz deutlich ist, was er meint. Ich bin auch ein Mensch, der unter einer Autorität steht. Er hatte also begriffen, dass Jesus unter einer Autorität stand. Denn er sagt, ich stehe auch unter Autorität. Unter welcher Autorität stand Jesus denn? Wer hatte Jesus denn die Autorität und Vollmacht gegeben? Na Gott, der Vater. Und das hat er begriffen. Deshalb sagt Jesus das ja auch oft. Sagt er, wenn du mein Wort hörst und glaubst, dass der Vater mich geschickt hat, dass ich also im Namen des Vaters rede. Das ist die Autorität, die er hatte. Und dieser Hauptmann, dieser Heide, dieser Unreine hat das begriffen. Sagt, du hast Autorität, weil sie dir gegeben wurde. Ich habe die auch. Und wenn ich dem einen sage, pass mal auf, du gehst dahin, dann geht er. Wenn ich anderen sage, komm her, dann kommt er. Und wenn ich dem anderen sage, das machst du jetzt, dann macht er das. Wenn ich was sage, das passiert, weil ich Autorität habe. Und das meint er. Es reicht, Herr. Du brauchst nicht kommen. Wenn du was sagst, das gilt. Dein Wort hat Kraft. Dein Wort hat Macht. Dein Wort bewirkt etwas. Dein Wort, es ist nicht nur, ja, frommes Gerede. Nicht nur so ein frommer Vortrag, der hier reingeht und da rausgeht. Wenn du was sagst, das macht was. Das macht was mit meinem Kind, mit meinem Knecht. Das macht auch was mit mir. Weil das eine Autorität ist, weil ich dir glaube. Und Jesus ist total erstaunt und er sagt, was ist das denn? Dass er so einen großen Glauben. Also er wendet sich zu seinen Nachfolgern und sagt, guck mal hier, so einen großen Glauben, den habe ich noch nicht bei einem einzigen in Israel gefunden. Das ist Glaube. Zu vertrauen, dass das Wort Jesu diese Macht hat und dass das, was Jesus sagt, gilt. Die Jünger haben sich auch schwer getan und manches Mal musste Jesus sie ermahnen, sagt, was? Habt ihr Angst? Seid ihr kleingläubig? Habt ihr immer noch nicht begriffen? Wisst ihr nicht, wer hier mit euch spricht? Glaubt ihr nicht? Ihr glaubt doch nur, wenn ihr Zeichen und Wunder seht. Glaubt doch meinem Wort. Und dieser Mann hatte begriffen. Und deshalb ist Jesus so erstaunt. Er sagt, ich sage euch noch was. Von Osten und von Westen, von überall auf der Welt werden Menschen kommen. Und Gott sucht überall auf der Welt Menschen, die ihm von ganzem Herzen vertrauen, die sein Wort ernst nehmen. Und das passiert. Und sie werden von überall kommen und sie werden zu Tisch liegen im Königreich Gottes zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob. Ja. Das könnt ihr übrigens nachlesen in Jesaja Kapitel 25, wer das mal nachlesen möchte. Da sagt der Prophet nämlich, wie Gott spricht, ich werde auf den Bergen um Jerusalem einen Tisch decken. Ich werde ein Festmahl, ein Bankett vorbereiten für alle Völker mit fettem Fleisch und mit bestem Wein. Und da werden noch ein paar Sachen passieren, könnt ihr selber nachlesen. Und das ist, was Jesus sagt. Im Reich Gottes, wenn Jesus kommt und das Reich Gottes sichtbar anfängt, wird es ein Bankett geben, es wird ein Fest geben. Und dann werden sie von Osten und Westen, von überall kommen. Aber, sagt er, die Söhne des Königreiches, die, für die es eigentlich bestimmt war, die werden draußen sein, rausgeschmissen. Das ist bitter, weil sie nicht vertraut haben, weil sie nicht geglaubt haben. Ihr wisst ja, wie das weitergeht hier in den Evangelien, wie es gerade die Schriftgelehrten sind, wie das Volk Gottes selber, das alttestamentliche, Jesus ans Kreuz bringt. Und wie viel Not und Schwierigkeiten haben sie Paulus hinterher gemacht? Wie haben sie die Christen verfolgt? Ja, bis heute. Sie werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Also es gibt drinnen, es gibt draußen, es gibt weiter draußen und es gibt am äußersten. Und Jesus nimmt das Wort für etwas weiter draußen. Er sagt nicht, die kommen in die Hölle, aber er sagt, die sind draußen, die würden nicht teilnehmen. Und deshalb wird es da Heulen und Zähneknirschen geben. Nämlich Wut darüber, dass man so dumm war, so auf die falsche Karte gesetzt hat, einfach nicht vertraut hat. Hätte ich das doch geglaubt. Ja, hatte Jesus doch alles gesagt. Jetzt, ja, jetzt sehe ich es klar vor mir. Und das möchte Jesus vermeiden. So, jetzt geht Jesus weiter und er geht in das Haus, er kommt nach Kapernaum rein, geht ins Haus von Petrus. Da hat er meistens gewohnt. Und da sieht er die Schwiegermutter von Petrus. Also der war verheiratet. Und diese Schwiegermutter, die hatte furchtbares Fieber. Und genau wie dieser Knecht oder das Kind des Offiziers lag auch sie völlig fertig im Bett. Sie lag da nieder, die konnte nichts mehr machen. Gar nichts. Weißt du, hast du mal so schlimmes Fieber gehabt, dass du nicht mehr Pups sagen konntest? Ich habe das mal gehabt. Manche, die vielleicht in der Corona-Zeit solche Infekte hatten, die wissen das. Es gibt Fieber, das ist so schlimm, davon stehst du nie mehr auf. Und da ist diese Frau. Und sie kann nicht glauben. Und sie kann auch nichts mehr hören. Die liegt nur noch da. Die ist fertig. Und wenn da nicht was passiert, wird sie am Fieber sterben. Viele Menschen sterben an Fieber auf dieser Welt. Und Jesus macht wieder dasselbe. Diesmal spricht er aber nicht, sondern er fasst ihre Hand. Selbe Wort wieder. Er verbindet sich mit ihr. Er fasst sie an. Er berührt sie. Wenn das Wort Gottes uns berührt, dann berührt Jesus uns. Und wenn Jesus uns berührt, dann passiert etwas. So wie bei dieser Frau. Das Fieber lässt sie los, lässt sie gehen. Ist frei. Und dann heißt es, sie wurde, viele übersetzen, sie stand auf, aber das ist hier ein Passiv. Sie wird auferweckt. Dasselbe Wort wie für Auferweckung. Da passiert was. Da kommt neues Leben. Wo Jesus anfasst, wo Jesus sich verbindet, da ist neues Leben. Da passieren Dinge, die normal nicht passiert wären, die übernatürlich sind. Was völlig Neues. Sie steht auf. Sie wird auferweckt. Und was macht sie? Sie bedient Jesus. Sie bedient die jetzt. Ne, Tee kochen, Pizza backen, ja, da wurde mal gegessen, einen langen Tag hinter sich. So, am Abend, da bringen sie viele Menschen zu Jesus. abends beginnt nachmittags in Israel. Ne? Ab 3 Uhr ist Abend. So, da brachten sie ihm viele. Viele dämonisierte Menschen. Und die gab es nicht nur damals, die gibt es heute auch. Er trieb die Geister aus. Wie macht er das? Durch ein Wort. Ausdrücklich hier gesagt, nur an dieser Stelle. Um zu zeigen, was heißt das, dass die Worte Jesu Vollmacht haben, dass sie Autorität haben. Sie reinigen. Sie reinigen von Sünde. Sie reinigen von bösen Mächten. Sie machen unser Herz sauber. Und da ist viel zu reinigen, sehr viel. Und er heilte alle Leidenden. Heilen, reinigen, neu machen, auferwecken, das gehört zusammen. Und das tut er durch ein Wort. Warum? Damit etwas erfüllt wird, was Jesaja gesagt hatte. Das ist jetzt eine Zusammenfassung. Warum das alles geschieht, warum das Wort Jesu solche Macht hat. Das eine ist, dass der Vater ihm Vollmacht gegeben hat. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Er hat sich selbst unserer Schwachheit angenommen. Oder er hat sich persönlich unsere Schwachheit angenommen. Er hat sie angenommen, aufgenommen. Er hat sie in sich genommen. Er hat sie übernommen. Das alles steckt in diesem Wort drin. Er nahm sie. Ja, sichtbar, wie er die anpackt. Er nimmt das. Und unsere Krankheiten hat er getragen. Er hat sich das aufgeladen. Diese Unreinheit, die uns so krank macht, die uns sterben lässt, die uns von Gott trennt, die uns so kaputt macht, die uns so leiden lässt, die nimmt Jesus. Und deshalb passieren diese Dinge. Deshalb kann er reinigen. Nur deshalb. Und da haben wir uns wieder dran erinnert. Das ist der Grund, warum das Wort Jesu diese Vollmacht hat. Aber er hat bezahlt. Es ist bezahlt. Er hat das getragen. Er packt an, er nimmt das in sich, trägt diese Sünde, trägt sie weg. Er wird das Opfer. Dieser gesamte Opferdienst im Alten Testament, das war viel. Der ist nicht in dem Sinne abgeschafft, dass er alles nicht mehr gilt, sondern der hat seine Erfüllung gefunden in dem einen großen Opfer, Jesus. Und deshalb hat das Wort Jesu solche Vollmacht. Vertrauen wir darauf? Bitten wir um Reinigung? Bitten wir um Glauben? Damit das Wort Jesu das bewirkt, wozu es geschickt ist. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Ja? Aber es braucht Menschen, die ihr Herz offen halten. Es braucht Verkündigung, die in dieser Vollmacht auch reden, die das Wort Gottes bringen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, was wir haben. Die Worte Jesu, die haben so eine Kraft. Ich möchte dem Herrn dafür danken. Ich möchte uns Mut machen, dass wir uns diesen Worten aussetzen, ob wir sie hören oder lesen oder sprechen. Und vertrauen, dass das, was er sagt, gilt. Manchmal zweifeln wir deshalb, weil wir nicht sofort Hilfe spüren. Diesem Offizier sagt Jesus, ich komme, ich werde ihn heilen. Er sagt nicht, wann er das tut. Das ist eine Futurform. Und er sagt uns allen, ich werde das in Ordnung bringen. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde das in die Hand nehmen. Ich werde bei dir sein. Ich lasse dich nicht allein. Vertrau mir. Tu, was ich dir sage. Und da ist die Herausforderung für uns. Wenn das dann nicht sofort passiert, dass wir uns dann oft abwenden und sagen, oh, das funktioniert nicht. fallen wir nicht darauf hinein. Wenn wir jetzt weiterlesen werden, also in meiner nächsten Predigt wird es darum gehen, was heißt das jetzt für den Einzelnen, Jesus nachzufolgen? Wie erleben wir das? Wie üben wir dieses Vertrauen? Und da werden wir sehen, wie schwierig das auch sein kann. Hier passiert es sofort, Gott sei Dank, um uns Mut zu machen. Jesus kann. Jesus hat die Macht. Und dieses Wort ist der Schlüssel. Aber geben wir nicht auf, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Vertrauen wir diesem Wort. Vertrau dich dem an. Es hat die Autorität. Und das, was Jesus sagt, wird passieren.